Das ist auch so ein bisschen meine Einstellung, weil die Nachhaltigkeit für mich eher in dem Veganismus lebt, als in dieser Zero-Waste-Geschichte. Weil sobald wir auf tierische Produkte verzichten, tun wir viel, viel mehr dafür, als wenn wir sagen, oh, die Gurke ist in Plastik verpackt. Und das probiere ich so ein bisschen den Leuten so langsam mitzugeben.
Hallo und herzlich willkommen zu Mit gutem Beispiel, dem Podcast zum 100-jährigen Jubiläum von Weleda. Mein Name ist Hanna Herzsprung. Ich bin Schauspielerin und schlüpfe immer wieder in Rollen von Menschen mit außergewöhnlichen Biografien. In diesem Podcast machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach echten Geschichten von Menschen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Voran in eine nachhaltige Zukunft, für mehr Verbundenheit mit der Natur. Viel Spaß! Heute treffe ich David Suchy. Er ist Gründer des veganen und komplett müllfreien Restaurants Freya in Berlin-Mitte. Wie ist er zur Zero-Waste-Philosophie gekommen und was können wir von seinem guten Beispiel lernen? Das bespreche ich jetzt mit ihm. Wie hat das alles angefangen bei dir? Also wann würdest du sagen, war dein erster Moment, wo du dachtest, ich möchte was verändern? Oder wurdest du schon so erzogen in Richtung Nachhaltigkeit?
Also Essen hat mich schon immer interessiert. Lecker zu essen, gesund zu kochen auch, ja. Aber ich habe auch früher gerne Burger gegessen und Pommes gegessen und Döner gegessen. Aber irgendwann kam für mich so der Schritt, in Sachen gesundheitlich was zu verändern. Und das war so, glaube ich, mit 24, 25 habe ich dann aufgehört, ja, viel Junkfood zu essen. Habe dann auch mit 27 aufgehört, Alkohol zu trinken, aufgehört zu rauchen, zu kiffen, Drogen zu nehmen. Also was man so als Berliner Junge irgendwie durchgemacht hat, habe ich dann komplett eigentlich sein gelassen.
Aber wie passiert es, dass man auf einmal von heute auf morgen sagt, ich möchte aufhören zu trinken, ich möchte aufhören,
Drogen zu nehmen, zu
Drogen
rauchen,
zu nehmen, sowieso
zu konsumieren, rauchen, alles.
Zu konsumieren. Also
ich glaube, hat einfach gereicht. Es war für mich ein Thema, so, es war in Ordnung, es war interessant, es war lustig, aber es hat mir nicht mehr viel gebracht. Und jeder hat ja andere Ansichten, warum er trinkt oder warum er Drogen nimmt oder warum er raucht oder so. Für mich war es nicht wirklich eine Sucht zu rauchen oder sonst, es war für mich einfach nur ein bisschen Spaß und ausprobieren und gesellig zu sein. Aber ich habe dann verstanden, dass genau auch alles das auch ohne funktioniert. Ich kann genauso lustig sein, ich kann genauso Quatsch machen, ich kann genauso rumschreien, ich kann genauso chillen oder abhängen. Und also ich kann mich sehr gut in die ganzen Situationen begeben oder in die Zustände begeben, ohne die Sachen zu konsumieren.
So, was hast du davor gemacht?
Ich habe davor im Restaurant gearbeitet, davor an der Bar gearbeitet. Davor lang gemodelt. Schule. Ja. Aber für mich war halt immer so, Nachtleben, ich bin in der Bar gearbeitet, 2 Jahre lang. Das war hart. Also jetzt rückwirkend war es natürlich super schön. Aber es war körperlich, war es natürlich das Schlimmste, was man sich irgendwie antun kann. Viel zu trinken, Drogen zu nehmen, zu rauchen, nachts zu arbeiten und laut, stickig. Der eine würde sagen, oh, hört sich doch geil an. Hört sich doch super an. Aber für mich war das dann einfach zu dem Zeitpunkt super. Ich war jung, ja, ich habe Spaß gehabt, aber irgendwann war der Zeitpunkt für mich gekommen, zu sagen, wenn ich jetzt weiter vorankommen möchte, mit meiner Persona, mit meinem Einfluss, den ich vielleicht haben kann auf andere Leute, muss ich, glaube ich, glaubwürdig sein oder sollte ich sein. Und dann war es für mich so, wie kann ich denn glaubwürdig sein, wenn ich irgendwie einen Tag vorher komplett dicht in der Bar gesessen habe, irgendwie Leute vollgequatscht habe und am nächsten Tag vor 30 Schülern sagen, hört mir auf, Chips zu essen. Und das war dann mit 27, wo ich dann gesagt habe, ey, wenn ich jetzt so einen Schritt schon gehe, dann kann ich ja, glaube ich, mich auch in die Richtung dann auch selbstständig machen. Und habe dann mit 26, 27 meine erste Catering-Firma halt gegründet. Und habe dann relativ schnell auch mit YouTube angefangen, Rezepte geschrieben, meinen Blog gehabt. Und dann ging es auch relativ schnell, also große Events, dann von Zalando bis zu Bread & Butter mit 1000 Personen, also von 50 bis 1000 Personen, ging innerhalb von 2 Jahren schon sehr, sehr schnell. Und dann war es irgendwann für mich klar, der Punkt, wo ich gesagt habe, wie kann ich denn noch nachhaltiger mit dem ganzen Thema umgehen? Und dann war diese Zero-Waste-Philosophie halt genau das, was ich irgendwie noch gesucht habe. Weil dieses gesund kochen und mit Kindern kochen, weil ich hatte auch so ein Schulprojekt, wo ich mit Kindern gekocht habe. So ein bisschen Jamie Oliver auf Berliner Style war für mich so, ja, da fehlt noch was. Irgendwie war, da muss noch was, da muss noch mehr dahinter stecken. Und dann war das diese Zero-Waste-Philosophie war dann für mich so das neue Tor in diese Nachhaltigkeit. Und dann habe ich damit angefangen und dann relativ schnell gemerkt, wow, damit kann ich noch mehr Leute erreichen.
Also weil du auch diesen ganzen Müll gesehen hast, der da ständig produziert wurde und du dachtest, das kann einfach nicht möglich sein.
Ja, es ist unnötig, also es ist unnötiger Verpackungsmüll, den wir tagtäglich um uns herum haben und durch die Caterings natürlich auch. Ich meine, wenn du für 1000 Leute bei irgendwie im Frische Paradies oder bei der Metro einkaufst, weil du einfach noch nicht diese Weitsicht hattest, wo man noch einkaufen kann, dann ist es natürlich ein immenser Berg, der dann am Ende des Tages nach so einem Catering übrig bleibt. Und wenn man den irgendwie eliminieren kann, indem man anders kocht, nachhaltiger an das Thema angeht, schaut, wo seine Produkte herkommen, welche Produkte ich wirklich brauche, saisonal arbeitet, regional und dann noch tierfrei, dann ist das natürlich der richtige, also für mich der richtige Weg gewesen, den auch zu gehen und zu sagen, so ist es jetzt und so bleibt es dann auch erstmal, auf jeden Fall. Und wird auch bleiben. Also ich werde daran nichts ändern, weil es macht so viel Spaß und lässt mich jeden Tag aufstehen und sagen, wow, ich bewirke jeden Tag was, warum soll ich was ändern? Positiv natürlich.
Und hast du immer schon selber auch gekocht? Also du kannst sehr gut kochen auch?
Ja, sehr gut, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe immer gerne gekocht, habe immer gerne Leute irgendwie zu mir nach Hause eingeladen oder Freunde haben große Wohnungen gehabt, dann haben wir da gekocht für 20, 30 Leute. Ich glaube, ich bin ein besserer Gastgeber als ein Koch. So, ich mag es zu essen, ich kann, glaube ich, ganz gute Geschmäcker auch zusammenfügen, aber ich bin dann doch lieber der Gastgeber und derjenige, der die Orte schafft, um sich wohlzufühlen, um auch zu arbeiten, in so einem Bereich, sich irgendwie auszutoben, aber auch natürlich auch für die Gäste einen schönen Abend zu kreieren. Da sehe ich mich, da ist meine Stärke. Aber Kochen, ich liebe Kochen und ich habe damit auch angefangen und früher auch mit meiner damaligen Marke Johnny the Food auch viel selber gekocht. Aber jetzt überlasse ich es meinen Köchen und meinem Team, die sind um einiges besser. Die können das, die haben das richtig gelernt.
Das klingt jetzt alles so schnell und so zusammen. Ja. Also das, wie Zeit hat das so gedauert? Also hast du dich so von einem Tag auf den anderen so völlig umgestellt? Oder also fiel dir das leicht? Oder
war das auch relativ schwer? Ging relativ schnell. Also ich habe ja dann auch so einen Fachberater für holistische Gesundheit gemacht in diesem ganzen Bewusstseins-Change. Aber bei mir ging es relativ schnell zu sagen, ich höre auf zu trinken, ich höre auf zu rauchen, ich höre auf das zu machen, war immer von heute auf gleich. Aber sonst hätte es mich nicht nach vorne gebracht. Dieses langsam Aufhören. Ich bin radikaler Mensch, schon immer gewesen. In allen meinen Entscheidungen bin ich sehr radikal. Ab und zu vielleicht ein bisschen zu impulsiv und zu gefühlsgetrieben, was man auch lernen muss, besonders als Unternehmer und als Arbeitgeber. Da habe ich auch viel gelernt, aber früher, wo ich noch für mich alleine war, habe ich immer sehr, sehr viel aus dem Bauch heraus entschieden und gesagt, das tut mir gut, das tut den anderen gut, das mache ich jetzt einfach. Und dann probiere ich es aus. Und wenn ich gemerkt habe, das hat nicht so gut funktioniert für mich, dann habe ich es entweder geändert, angepasst oder sein gelassen, weil es vielleicht keinen Sinn gemacht hat. Aber ja, ich bin ein sehr, sehr radikaler Mensch.
Und dieses holistische...
Ganzheitlich. Also es ist eine ganzheitliche Ernährungsberatung. Es ging einfach darum zu schauen, wie können wir mit unserem Körper gesünder leben, indem wir uns bewusst ernähren. Das ist eigentlich die Thematik dahinter. Natürlich, also das Ganze drumherum richtig ist. Das ist natürlich auch... weniger gereist wird, dass man mehr für sich ist, mehr an sich hineinhört und das Richtige, die richtigen Nahrungsmittel zu sich nimmt, aber sich auch im Job richtig damit beschäftigt, weniger stressig aussetzt, viel mit der Psyche zu tun. Also es ist ein ganzheitliches Konzept, was ich da mir gerne durchgelesen habe und dann noch so ein Zertifikat bekommen habe. Es hat 1,5 Jahre gedauert, es war so ein Online-Kurs, aber es war super in der Zeit, weil ich viel gelernt habe. Ich habe auch wieder viel vergessen. Aber es war für die Zeit war es das Richtige und hilft mir heute noch in gewissen Situationen bessere Entscheidungen zu treffen.
Es wirkt so, als ob man das auch alles, was ihr vorhabt und macht, nur so hinbekommt, wenn man sich so ganzheitlich ernährt und da überhaupt so ein Bewusstsein für hat. Wie stelle ich mir denn so einen Tag von dir vor?
Also aufs Restaurant bezogen ist es jetzt gerade, ja, der eine würde sagen stressig. Ich bin sehr schnell wach. Ich stehe um 6 Uhr morgens auf. Gib meiner Frau einen Kuss, gib unserer Tochter Lea einen Kuss, die schlafen dann noch ein bisschen und dann geht es für mich eigentlich erstmal kurz auf die Baustelle, auf die neue Baustelle zu schauen, was ist am Vortag passiert, obwohl ich schon 5-mal am Vortag da war und alles weiß, aber trotzdem für mich den Tag zu beginnen, zu sagen, ey, das ist das neue Projekt, dann geht's da los und dann kommen die ersten Termine schon um 8 Uhr und dann kommen die Köche um 12 Uhr ins Restaurant und dann geht alles Schlag auf Schlag und dann komme ich noch hier vorbei oder muss noch ein Catering abholen, was wir irgendwie am Wochenende hatten, an die ganzen Bestecke und dann geht es um 17.30 Uhr im Restaurant los und dann geht es bis 22 Uhr, 23 Uhr, dann esse ich noch was zwischendurch ab und zu mal und dann schlafe ich wieder so um 11:30 Mitternacht ein. Also ja, es ist alles sehr getaktet, aber es ist immer was zu tun.
Klingt ungesund, nur mal so irgendwie zwischendurch was zu essen. Ja. David.
Ja, das Lustige ist, ich esse erst, jetzt, also wenn ich wirklich viel zu tun habe, esse ich erst um 15 Uhr. Aber es ist auch eine Sache, die ich mir angeeignet habe mit dem Intermittent Fasting. Das war für mich immer schon ein ganz wichtiger Aspekt, erst zu essen, wenn ich wirklich viel schon erledigt habe. Weil ich dann die Energie, ich kann die Energie wieder aufnehmen, ich kann wieder auftanken, kann kurz verdauen, kann kurz eine Pause machen. Aber so dieses Frühstücken, das habe ich gar nicht mehr. Am Wochenende fange ich um 12 Uhr mittags an zu essen. Aber wenn ich dann wirklich unter Strom bin und dann konzentriert sein muss, dann fange ich erst um 15 Uhr an, die erste Mahlzeit zu mir zu nehmen. Aber ich bin immer noch sehr gesund, bin sehr sportlich, mache viel Sport. Also das ist ja, jeder ist ja da unterschiedlich. Jeder hat sein eigenes Portfolio, wie er sich da richtig an die Sachen reingeht. Und für mich läuft das gerade ganz gut. Aber ich merke auch selber, dass ich oft Tage habe, besonders jetzt im Sommer, wo es dann nach dem ersten Lockdown wieder richtig losging, wie wir da 7 Tage die Woche offen hatten, dass ich da auch schon an den Punkt gelangt bin, der auch dann kurz vorm Augenzwicken und Kopfschütteln und ein bisschen nervös zu werden. Das habe ich dann auch schon gemerkt, klar. Das ist dann sehr intensiv, 7 Tage durchzuarbeiten, das irgendwie 2 Monate lang und das immer jeden Tag mit 100, 120 Gästen, mit 25 Angestellten. Ich für mich selber bin, ich will das Wort perfektionistisch nicht benutzen, weil es, glaube ich, das nicht gibt. Und ich mache gerne Sachen richtig und zu 100% und ich mache keine Ausnahmen. Und deswegen war für mich immer so, ich muss erstmal da sein, um alles ein bisschen so Control-Freak auch sehr. Das muss man auch reduzieren, zu viel kontrollieren, abzugeben, Arbeit abzugeben. Das habe ich auch gelernt. Gib die Sachen ab, du hast deine Angestellten, lass die machen, deswegen hast du die eingestellt, die können es richtig gut, du kannst denen vertrauen. Ist nicht einfach.
Aber es funktioniert.
Es funktioniert. Sehr gut. Aber ja, das ist natürlich selbstständig. Du bist halt selbstständig. Und ich glaube, das sollte man auch wahrnehmen und auch genießen. Und ich genieße es. Ich bin jetzt 33, werde jetzt 34, mache jetzt eine Bäckerei auf mit meiner Frau zusammen. Uns geht's gut, wir sind gesund. Natürlich gibt es Tage, die extrem hart sind. Aber dann gibt es auch Tage, wo du einfach sagst, boah, du hast irgendwie so 100 Gäste gehabt und irgendwie 99% von denen gehen nach Hause. Und schlafen gut und erzählen es wahrscheinlich am nächsten Tag den ihren Freunden oder ihrer Familie und dann kommen nochmal 3-mal mehr von denen zu uns. Das macht einfach richtig Spaß und einfach diesen Ort geschaffen zu haben mit Freya, wo sie einfach die Köche so austoben können, so kreativ sein können, egal ob sie aus der Sterneküche kommen, aus einem 3-Sterne-Restaurant aus San Francisco oder ob sie irgendwie aus einer kleinen Pizzeria kommen. Die Leute, die Bock haben, dort in der Küche zu stehen, was zu verändern. Kannst du auf jeden Fall machen. Und das halt nicht.
Das heißt, ist immer ein Chef da oder kommen dann unterschiedliche Chefs auch als Gastköche oder habt ihr denn immer den gleichen oder wie
ist das? Wir haben immer, auf jeden Fall immer 6 Köche, die am Tag da sind. Das ist immer fest. Wir haben einen Küchenchef und der koordiniert sozusagen die ganzen Köche. Aber die Köche sind alle bei uns angestellt. Wir haben keine Gastköche oder sonstiges. Wir hatten das mal ab und zu, dass mal ein paar Praktikanten zu uns gekommen sind oder mal irgendwie der Andreas Rieger aus dem 1 unter 0 mal zu uns gekommen ist und so ein Event gekocht hat. Aber wir haben jetzt nicht explizit, wo jetzt jemand kommt, ey, aus London, da kommt der aus einem 2-Sterne-Restaurant, der will es unbedingt bei uns kochen und kann er gerne machen, kann gerne ein Praktikum bei uns machen, aber unser Team ist fest und das ist auch gut so. Sonst kommt zu viel Hektik rein.
Und dann möchte ich unbedingt über Gersi sprechen.
Gersi ist auch natürlich ein wichtiger Punkt. Also ich erzähle gerade so viel, das ist gerade so viel Information und so viel, dass das eigentliche Freya-Restaurant für mich ja mittlerweile so nicht klein geworden ist, aber so ein bisschen zum Alltag geworden ist. Und sobald man sich an was gewöhnt hat, ist es so verständlich und dann ist es da. Und dann redet man eigentlich gar nicht mehr über die Dinge, die eigentlich doch irgendwie so neuartig sind. Auch obwohl wir schon irgendwie 2 Jahre jetzt auf dem Markt sind. Und Gersi ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Unsere Kompostiermaschine, die kompostiert alle unsere ganzen Reste. Also die steht da und die ackert. Wir haben ja noch nicht mal irgendwie über Zero Waste gerade geredet oder wie wir das im Restaurant machen. Also ein Teil Nachhaltigkeit, Müllvermeidung, Müllreduzierung, Lebensmittelverschwendung ist Gersi. Gersi verwertet alle unsere ganzen Bioreste innerhalb von 24 Stunden zu einem wunderbaren Bodenersatzstoff. Das ist einfach dann schöne Erde, die man dann wieder auf die Felder werfen kann.
Und es gibt dir dann auch den Bauern zurück, die quasi euch...
Die uns beliefern, die können das auch benutzen und schmeißen das wieder auf die Felder. Also der Kreislauf ist da sehr geschlossen. Wir haben sogar letztens aus diesem Bodenersatzstoff, aus diesem Sand oder Humus Teller gemacht. Auch sehr schön. Ein bisschen uns ausprobiert und Gemüse drin gebacken, das haben wir dann sein gelassen. Aber so Teller draus gemacht und da sind wir auch gerade dabei, neue Produkte aus diesem Rohstoff herzustellen. Also du hast was, es produziert was, was kann man daraus machen?
Wie, dann gebt ihr das den Bauern gar nicht mehr zurück?
Doch, da kommt einiges bei rum. Also wir haben da genügend von, dass wir daraus auf jeden Fall was produzieren können, aber auch den Bauern zurückgeben können.
Bringst du deinen privaten Kompost auch zu Gersi?
Ich habe keinen privaten Kompost mehr. Ich bin ja fast nicht zu Hause. Wenn wir so am Wochenende essen, haben wir Porridge. Und da die Reste, die Gemüsereste, die, wenn es mal irgendwie gekocht wird, dann nehme ich die natürlich mit rüber. Aber es ist nicht viel. Es ist mal eine kleine Schale voll. In der Woche. Und was wir natürlich im Restaurant produzieren, ist noch eine ganz andere Menge. Also die Maschine fasst ja 25 Kilo täglich. Und das fällt schon auch an bei 100 Gästen am Tag. Also wenn wir nur das Gemüse allein, was wir täglich verarbeiten, ist ja 250 Kilo. Hochzeiten haben wir irgendwie 400 Kilo am Tag verarbeitet. Da hatten wir dann mittags und abends offen. Das war einfach Wahnsinn. Und da waren es ist jetzt nicht, dass wir dann mehr Reste haben und mehr wegwerfen, sondern wir kochen die aus, wir machen daraus Gemüsefond, wir machen daraus irgendwelche Gemüsepuder, aber irgendwann hat Gemüse auch keinen Geschmack mehr, dann muss man das irgendwie auch wegwerfen. Und dafür ist ja die Biotonne da und dafür haben wir halt die Gersi. Wir haben halt Gersi als Biotonne. Genau.
Das heißt so, das, was du gerade beschrieben hast, ist auch die Nachhaltigkeit der Produkte, dass ihr versucht, dass sie lange halten.
Total. Das probieren wir halt, also überall. Überall zu machen, aber es ist auch nicht überall möglich. Also es ist natürlich, die Industrie ist ja noch gar nicht da. Das ist ja keine Kreislaufwirtschaft, die wir hier in Deutschland haben oder weltweit haben, ja. Was schade ist, aber es ist linear, wir müssen uns da anpassen und wir machen es so gut es geht. Ja, wir haben trotzdem natürlich noch Abfälle, wir haben trotzdem noch Glasabfälle, Weinflaschen, ein Riesenthema, ja. Riesenthema.
Oder Putzmittel.
Putzmittel, oder? Gigantisch, Wahnsinn. Natürlich hast du irgendwie Frosch als Putzmittel, was recycelbar ist, verpackungsmäßig, was ökologisch ist. Aber es ist halt einfach immer Plastik. Ne? Es ist immer wieder Plastik, was natürlich recycelt werden kann, was zurück in den Kreislauf gebracht werden kann. Aber irgendwann denkst du ja auch so, ja gut, es landet aber nicht da, wo es vielleicht landen soll.
Aber würdest du sagen, eckt ihr manchmal noch so an? Ich meine, ihr seid das einzigste Restaurant, was wirklich genau so funktioniert und Zero Waste produziert. Das ist ja, also es ist einfach nur beeindruckend. Aber ist es manchmal so, denkst, hier und da ist es wirklich, wird es wirklich schwierig, weil total. Man überhaupt nicht unterstützt wird, weil einfach...
Total, total. Also allein unsere Produzenten, jetzt hatte ich ein schönes Thema, Haselnüsse, bei uns ein wichtiges Thema.
Wegen der Haselnussmilch.
Haselnussmilch. Sind wir das einzige Restaurant, was das macht. Ja, es ist eine super Arbeit. Ich liebe die, aber super aufwendig. Kostenintensiv. Haselnüsse aus Deutschland, Bio aus Bayern kosten 12 Euro das Kilo. Ja, alle anderen haben 4, 5 Euro. Jetzt haben wir gerade eine Situation, dass unser Bio-Erzeuger aus Bayern uns Haselnüsse geschickt hat. Aus der Türkei. In Plastik vakuumiert. Wir aber da keinen Einfluss darauf haben, weil da nicht irgendwie Preis gibt, wo die Haselnüsse herkommen zum Beispiel. Aber es ist auch eine Misskommunikation. Also du hast immer ganz, ganz viele Seiten, wo Fehler entstehen können. Und dann musst du immer schauen, wie können wir diese Probleme beseitigen, aus der Welt schaffen. Können wir sie überhaupt beseitigen? Ist das überhaupt möglich für uns? Und sich damit zu beschäftigen, macht einem einfach extrem viel Spaß. Und dann auch Lösungen zu finden. Und jetzt haben wir die Haselnüsse da in Plastik gepackt. Da müssen wir sie jetzt benutzen. Ne? Bringt es auch nicht, die zurückzuschicken oder die jetzt wegzuschmeißen. Das macht da gar keinen Sinn. Benutzen die, machen daraus Haselnussmus, kann es an Freunde verkaufen, dann ist es in Ordnung. Weil wir im Restaurant natürlich so gut es geht regionale Produkte verwenden wollen. Und das auch unseren Gästen schuldig sind, weil ich will kein Greenwashing betreiben und sagen, ja, es sind jetzt deutsche Haselnüsse, obwohl es sie gar nicht sind. Also ich bin auch noch so ehrlich, wenn wir sagen, der eine, unser deutscher Lieferant hat keine deutschen mehr, hat da gerade kroatische dazugekauft, aber dann sagen wir es genauso auch den Gästen weiter. Aber wir wollen da kein Greenwashing betreiben, wir wollen einfach gute Produkte tagtäglich für die Gäste auf den Teller bringen. Aber es ist halt immense Arbeit. Aber es macht Spaß.
Und sag mal, das Saisonale und Regionale, bist du dann also unterwegs auch und triffst die Bauern und schaust dir die Produkte auch an? Das ist ja eigentlich quasi ja. So den Markt, den romantischen, den man sich vorstellt, dass man das alles so wunderschön vorbereitet sieht. Das ist ja, du bist ja wirklich, du holst die Pflanze aus dem Boden, schaust sie dir an.
Quasi. Ich habe das ja alles gemacht. Also ich war ja überall, bevor wir das Restaurant aufgemacht haben, habe ich bei der wilden Gärtnerei mitgemacht auf dem Feld, habe mir geschaut, wie die anbauen. War in Brighton im Silo-Restaurant, habe damals mitgearbeitet, um zu verstehen, wie Zero Waste überhaupt funktioniert in der Gastronomie. War dann dort in Lane's Organic Farm mit auf der Kartoffeln aus dem Boden gezogen, um einfach nicht lang, ich sage jetzt nicht, ich bin jetzt der perfekte Bauer und weiß genau, wie es funktioniert, sondern ich wollte einfach alles verstehen, ich wollte alles sehen, wie es funktioniert, wo es herkommt. Und diese Romantik doch, die war schon da. Also ich bin damals auch mit Jasmin damals auch viel durch Deutschland getuckelt und wir haben uns die Haselnussernte zum Beispiel angeschaut in Bayern. um einfach zu verstehen, wo kommen die Produkte her, wann haben sie wirklich Saison, was sind die Probleme, die dort die Bauern dort haben. Und auch verstanden, dass es dort viele Borkenkäfer gibt, dass viele gar nicht mehr Bio produzieren wollen, weil es einfach zu risikobehaftet ist mit irgendwelchen Schädlingen, aber dass, wenn du einen guten Boden hast, eigentlich keine Schädlinge automatisch kommen, dass du eine gute Mischkultur dort haben musst, dass du nicht nur eine Sache anbaust, sondern mehrere. Also es war super interessant, alles zu sehen, aber jetzt schaffe ich das gar nicht mehr. Jetzt ist das nächste Thema für mich Mehl. Für mich ist das Brot. Wo kriege ich das Mehl her? Aus welcher Mühle? Wo wurde es angebaut? Was macht das beste Brot? Welches Mehl macht das beste Brot? Das sind immer wieder kleine Prozesse, die ich dann mir wieder aneignen will, um auch von meinen Angestellten mit Wissen dazustehen und zu sagen, das Mehl, cool, warum ist das so? Warum ist das so? Ich will alles verstehen und auch mit den Leuten dann darüber diskutieren, wie kann man was besser machen.
Und wie machst du das, wenn du selber unterwegs bist? Wo isst du dann? Also wenn man so einen hohen Anspruch hat an...
Ich bin mittlerweile ein bisschen schmerzloser geworden. Also das wie früher und ich koche, früher habe ich nur zu Hause gekocht. Ja. Nur alles ohne Verpackung eingekauft. Deswegen habe ich auch mein kleines Mitbringsel hier mitgebracht, das mich immer an die Zeit erinnert, wo es wirklich immer um Nachhaltigkeit ging. Immer, jeden Tag. Ja. Und,
war das die Zeit, als du die Ernährungssysteme, also als du genau, so als angefangen hast?
Ja, so 2016, 17 war das dann, wo ich dann wirklich so richtig extrem war, wo ich allen gesagt, wieso kaufst du die Plastikflaschen, füll mal dein eigenes Wasser ab aus der Leitung, ist auch wunderbar. Also sehr, 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 sehr dogmatisch. Sehr, sehr, nee, nicht schön, weil so kannst du keine Leute überzeugen, das habe ich da auch gemerkt. Aber
hast du Freunde überzeugt?
Überzeugt nicht, aber ich glaube, ich habe ihnen so ein bisschen mehr Wissen vermittelt, wie man nachhaltiger an die Sache rangehen kann. Weil ich merke es auch bei mir zu Hause oder bei mir im Alltag, wenn ich halt die Zeit habe, dann achte ich extrem drauf, ja, so nachhaltig wie möglich. Aber jetzt auch mit dem Kind, ja gut. Wir haben auch angefangen mit Stoffwindeln und geschaut, hier, das ist nicht super einfach. Aber nein, es geht halt nicht. Also klar geht es, wenn man sehr, sehr viel Zeit hat und sich immer darum kümmern kann, dann geht es schon. Aber jetzt weiß ich, dass wir nehmen ganz normale Windeln, wir nehmen Wischtücher, schmeißen das dahin, wo es halt hin soll und schmeißen es nicht in eine falsche Tonne. Also wir beschäftigen uns sehr, sehr extrem mit den Themen und es wird niemals sein, dass ich einfach was nehmen würde und sagen, das kaufe ich jetzt, ohne darüber nachzudenken, dass es eigentlich schlecht für mich oder schlecht für die Umwelt oder schlecht für meine Kinder oder sonstiges ist. Also ich beschäftige mich sehr damit, aber irgendwann bist du, also bei mir ist es so, dass ich gehe entspannter mit dem Thema um. Weil das ist auch so ein bisschen meine Einstellung, weil die Nachhaltigkeit für mich eher in dem Veganismus lebt, als in dieser Zero-Waste-Geschichte. Weil sobald wir auf tierische Produkte verzichten, tun wir viel, viel mehr dafür, als wenn wir jetzt sagen, die Gurke ist in Plastik verpackt. Und das probiere ich so ein bisschen den Leuten so langsam mitzugeben. Aber so langsam mitzugeben ist halt auch schwierig, weil viele Leute zu uns das erste Mal kommen, halt noch gar nicht auf dem Stand sind, wo wir natürlich nach 2 Jahren sind. Deswegen müssen wir immer wieder von vorne anfangen. Immer wieder Leute abholen, was wir natürlich super gerne machen. Aber irgendwie wollen wir uns ja auch weiterentwickeln. Und wollen wir ja auch irgendwann einen größeren Input auf unsere Umwelt haben. Und das, finde ich, geht schneller, einfacher, wenn wir über tierfrei reden, als wenn wir halt, wie gesagt, über die verpackte Gurke reden.
Und hast du das Gefühl, seitdem es Freier so gibt und auch du auch einfach so präsent damit bist und so viel drüber sprichst und es auch Leuten so nahe bringst, dass sich da auch was verändert hat und dass du das Gefühl hast, da passiert was?
Ich glaube noch nicht. Also ganz ehrlich zu sein, ich glaube noch nicht.
Also ihr habt jetzt noch nicht große Gastronomen, die vielleicht zu euch kommen und dich beratend auch...
Also wir haben jetzt die Käfer AG aus Bayern, hat der in München angefragt für einen Workshop, aber... Ja, wir haben andere Unternehmen, die auch anfragen, aber das ist zu komplex, um das einfach, wenn ich dir jetzt 15 Minuten einen Input geben würde über ein Restaurant, das ist zu komplex, dass du es umsetzen kannst. Wir haben jetzt ein Gespräch gehabt mit SAP, weil die bauen gerade einen neuen Campus und die brauchen da eine Küche und da sind wir gerade mit den Caterer im Gespräch. Ich glaube, das ist die Richtung, die man gehen kann. Man muss den Leuten das Essen auf den Teller geben, damit sie es probieren und verstehen, das ist lecker. Und das sehe ich im Restaurant bei uns. Wenn die Gäste kommen, essen und vorher gar keine Ahnung hatten, was wir machen und dann sagen, es war richtig lecker.
Wie geht man mit gutem Beispiel voran? Bereits vor 100 Jahren waren sich die Gründerinnen und Gründer von Weleda der tiefen Beziehung zwischen Mensch und Natur bewusst. Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelt Weleda seit 1921 zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. Ein zukunftsfähiger und nachhaltiger Kreislauf zwischen Mensch und Natur steht dabei seit Beginn genauso im Mittelpunkt wie der Grundsatz, der Natur immer mindestens genauso viel zurückzugeben, wie ihr zu entnehmen. So auch in ihren weltweit 8 Heilpflanzengärten, von denen ihr übrigens auch einen in Baden-Württemberg findet. Hier tragen über 800 verschiedene Pflanzenarten zum Erhalt der Biodiversität bei. Und falls du die Weleda-Gärten selbst mal erleben möchtest, kannst du das auch aktuell jederzeit von zu Hause machen. Nämlich virtuell auf opengarden.weleda.de.
Was würdest du sagen, sind es mehr Leute, die kommen, weil sie von Freya gehört haben und weil sie das ausprobieren wollen und sich nicht vorstellen können, dass es ein Restaurant wirklich ohne Müll gibt? Der, den es gab, hängt als wie ein schönes Bild an der Wand.
Genau,
super auch eine andere Idee auch. Oder sind es viele, die wirklich gar keine Ahnung haben?
Ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, wild gemischt. Also primär haben wir natürlich auch die Leute, die ganz normal essen. So, ich würde sagen 70-80% ganz normal, die einfach gerne essen gehen. 20% sind wahrscheinlich tierfrei. Aber das ist halt genau diese Mischung, die wir halt schaffen wollen, zusammenzubringen. So. Jetzt, also ich bringe ja gerne Leute an den Tisch und koche mit denen und esse mit denen. Und das probiere ich auch so ein bisschen im Restaurant zu schaffen, ne? Dass wir halt uns, obwohl wir auseinander sitzen, uns trotzdem nah sind. Und das Essen uns verbindet. Und wir haben auch ein Buch geschrieben, das hätte ich mal mitnehmen sollen. Im Buch steht immer so: Everything starts with food. So, das ist für mich so die Kernaussage, die wir treffen wollen, sodass alles mit dem Essen beginnt. Sobald du dich hinsetzt, beginnt alles damit. Und darüber kannst du dich austauschen und darüber kannst du dann diskutieren, ob es gut war, ob es schlecht war, ob es dir geschmeckt hat, ob es dir nicht geschmeckt hat, ob da was gefehlt hat. Und das ist schön. Und jeder sollte es ausprobiert haben, um zu sagen, ey, ist gut oder schlecht.
Ja, aber du gehst halt mit so großem, guten Beispiel daran, dass du sagst, du ziehst es halt durch. Ich glaube, viele sind wahrscheinlich sehr inspiriert, nachdem sie bei euch waren und wollen es genauso umsetzen.
Gerne.
Und es ist aber einfach sehr...
sehr hart.
Ja, anstrengend, hart, anders.
Total. Und plus du brauchst auch einfach die Leute dafür. So, unsere Köche, die sind einfach extrem gut ausgebildete Köche. Das sind nicht nur Köche, die einfach nur eine kleine Bowl zusammenstellen mit ein bisschen Reis und ein bisschen Früchte oder ein bisschen was Gekochtes drauf, sondern das sind Leute, die sich einfach wirklich als Koch weiterbilden wollen, die als Koch was bewirken wollen, die das lieben, was sie tun und einfach geschmacklich so extrem gut sind, dass du das, natürlich kannst du auch kleiner skalieren oder kannst kleiner machen, kannst du machen ein kleines Café oder, aber diese Klasse so zu bringen, wie wir das machen, dazu brauchst du einfach das Personal. Und ohne das Personal wäre Freya überhaupt nichts. Da wäre auch ich als kleiner irgendwie Blogger oder YouTuber, der ich damals war, wäre ich immer noch der irgendwie seine Caterings macht. Also ich nehme wirklich den Hut ab von meinen Angestellten, von meinem Team, die einfach wirklich täglich da so viel arbeiten und so viel Liebe und so viel Herzblut reinstecken, dass die Gäste einfach das schmecken und dann einfach glücklich nach Hause gehen.
Ist ja auch toll, das schafft so eine Kreativität, wenn du eben nicht also von allem jetzt Nutzen und schöpfen kannst, weil der eben Konsumüberfluss sowieso gegeben ist, Correct. Sondern dass du aus dem, was da ist, quasi daraus das Beste.
Genau, sobald du Dinge wegnimmst, wirst du viel kreativer. Ja. Sobald du dich am allem bedienen kannst, dann ist es einfach. Also auch nicht einfach, aber dann hast du, ja, das ist einfacher. Es ist einfacher. Wenn du irgendwie einen 2-Sterne-Laden machst oder einen 3-Sterne-Laden machst, wo du irgendwie alles kochst und alles benutzen kannst, dann ist es einfach. Aber sobald du dich auf die Region beziehst, und bei uns ist so das Ziel 80-20, 80% regional, 20% irgendwie aus Deutschland drumherum oder noch 5% aus Übersee. Ja. Das ist dann Kaffeebohnen und Kakaobohnen. Das ist so Übersee oder vielleicht noch ein bisschen die speziellen Gewürze. Aber sonst ist es einfach primär wirklich Deutschland.
Ja, und jetzt diese Frage, ne? Aber kannst du Tipps geben?
Ich kann sehr viel Tipps geben. Ich kann dir eine Stunde lang nur Tipps geben.
Aber so, dass man einfach so anfängt, weißt du? Ich habe das Gefühl, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wollen irgendwie alle und wollen irgendwie was machen und dann macht man was und denkt sich, ach, das ist so wenig. Ja. Bringt es überhaupt was? Ich glaube, man muss einfach anfangen, überhaupt was zu machen. Man muss anfangen.
Deswegen habe ich ja auch mein kleines Mitbringen.
Ja, genau, da kommt jetzt mal drauf.
Diese Flasche. Es ist einfach nur eine leere Flasche.
Genau.
Mit einem wunderbaren Bügelverschluss. Es kann eine ganz normale Wasserglasflasche sein, aber diese Flasche, jetzt können wir natürlich uns darüber halten, wie nachhaltig Glas ist. Ja, 70%, 60-70% recycelbar, auch nicht super nah. Wenn sie kaputt geht, ist sie kaputt. Aber sie schadet der Umwelt nicht, wenn sie irgendwo in die Umwelt fliegen würde. Und das vergleiche ich immer. Plastik oder Glas in der Umwelt. Was würde den Tieren dort wehtun? Wo würden sie sich, woran würden sie verenden? Und die Aufstellung, klar, Plastik zu Glas, was ist nachhaltiger in Produktion? Ist Plastik auf jeden Fall vorne. Aber ich glaube, mit dieser Flasche Glas kann man schon sehr, sehr viel für sich selber bewirken, weil Wasser ist für uns ein Element, was wir tagtäglich brauchen. Und wir haben das Glück, in Berlin wunderbares Leitungswasser zu haben. Auch wenn viele sagen, ja, es sind krass viele Rückstände von Medikamenten. Nehmt euer Wasser, lasst es prüfen, das könnt ihr überall einschicken. Könnt ihr ganz normal machen. Dann wisst ihr genau, wie sauber euer Wasser ist, was aus der Leitung kommt. Ich war damals auch bei den Wasserbetrieben, habe mir das alles angeschaut, wie unser Wasser überhaupt aus dem Wasserhahn kommt und wie teuer es ist und wie nachhaltig es ist, wie viel Müll da angefallen ist. Also Wasser aus der Leitung, glaubt mir, es ist erstmal richtig günstig. Kostet gar nichts. 0,01 Cent. 0,1 Cent oder so. Also kostet nichts. Und da fällt kein Müll an. Also ich war da und ich habe keinen Müll gefunden. Ich habe auch ein Video, es ist noch online, ich habe keinen Müll gefunden. Also wirklich Wahnsinn. Und diese Flasche hat mir einfach viel geholfen, einfach sehr, sehr viel Verpackung einzusparen. So, ich habe angefangen, mir meine Plastikflaschen liefern zu lassen. Dann dachte ich mir so, gut, dann lasse ich mir jetzt mal Glasflaschen liefern von Evian. Auch so völlig unnötig. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich mache jetzt mein Leitungswasser in die Flasche. Und dann war das Wasserthema eigentlich durch für mich. Und seitdem fahre ich damit sehr gut. Wir haben im Restaurant zum Beispiel auch eine Filteranlage. Das heißt, wir filtern das Wasser, haben auch eine CO2-Anlage, machen unser eigenes Kohlensäurewasser, können da extrem viel einsparen an Transportwegen, Energiekosten von neuen Flaschen, Energiekosten vom Auffüllen. Und also Wasser ist das, was man sehr, sehr einfach nachhaltig zu sich nehmen kann.
Und hast du die auch jeden Tag dabei, die Flasche? Bist du mit dort?
Nicht mehr. Nicht mehr, weil ich mittlerweile auch nicht mehr so viel trinke. Ich habe einfach keine Zeit. Ich weiß, 3-4 Liter waren am Tag immer die Regel. Ich glaube, letztens gerade bei 2 Liter. Aber ich weiß genau, dass ich was falsch mache. Und wenn mein Körper mir sagt, ey, ich brauche Wasser, dann hole ich mir das Wasser.
Vielleicht hilft dir die Sendung heute.
Ja, genau, ich bin hier voll versorgt.
Dass du jetzt wieder anfängst, die Flasche mitzunehmen.
Nee, total. Ich habe sie oft verloren. Also ich hab da vorher auch so eine Metallflasche oft verloren. Bestimmt 3-4 Flaschen verloren. Oft liegen gelassen.
Darf ich noch was Persönliches fragen?
Sehr gerne.
Lea, wirst du Lea, du, Jasmina ist deine Frau, ne? Werdet ihr Lea auch vegan erziehen? Mhm. Also wie?
Also jetzt wird sie ja gestillt und kriegt dann auch schon Beikost. Aber ich glaube, dass es ein sehr interessantes Thema ist, aber dass wir das nicht irgendwie als Selbstexperiment sehen, sondern einfach, wir geben dem Kind, was wir essen. Ein Kind hat auch seine Nahrungsergänzungsmittel, die auch vom Arzt natürlich geprüft sind, wo der Arzt sagt, das könnt ihr der gerne geben. Und sobald wir irgendwie merken, dass irgendwas nicht stimmen sollte mit ihr, mit ihrem Körper, mit ihrer Ernährung, mit ihrem Wachstum, dann sind wir die Ersten, die nachforschen, woran liegt's. Liegt es an der Ernährung, liegt es an anderen Sachen. Aber wie gesagt, wir nehmen das nicht als Selbstexperiment. Also wir gehen da sehr, sehr bewusst und ganzheitlich auch an das Thema ran. Und wenn Lea älter ist, werden wir auch sie mit dem Thema ganz offen konfrontieren und ihr sagen, so werden tierische Produkte hergestellt. Und dann kann sie selber entscheiden, wie sie es möchte. Wir sind da ganz entspannt. Wenn sie sich dann irgendwann ein Steak reinhauen will, habe ich damit auch kein Problem.
Dann muss ich es probieren. Und sagt deine Frau Jasmin, war die auch schon vegan, als ich kennengelernt habe?
Ja, sie war schon sehr, also wir beide waren auf dem richtigen Weg, noch bewusster zu werden. Und super, als sie mich eigentlich kennengelernt hat, war sie auch schon sehr extrem Richtung vegan unterwegs, vegetarisch gelebt. Und für mich war ja auch der Umschwung sozusagen, wo ich die Idee mit Freya hatte, war das ja erst durch eine Freundin eigentlich, die auch Namensgeberin von Freya ist.
Also hat gar nichts mit der Agrargöttin zu tun?
Doch, Freya ist ja die Göttin des Ackerbaus und Fruchtbarkeit und ganz viele andere noch nordische Mythen gehen mit Freya. Aber sie war sozusagen die Namensgeberin, Lea, also die heißt auch Lea, also eine gute Freundin Lea, hat mich dazu bewogen, Freya, das Zero-Waste-Restaurant, als veganes Zero-Waste-Restaurant auf den Markt zu bringen.
Ach so, die hieß nicht Freya, sondern die ist Lea.
Die ist Lea, genau.
Und die hat dir die Inspiration für den Namen gegeben.
Da war dann auch für mich so, ey, wenn ich das Restaurant so mache, dann muss ich ja auch so leben. Also für mich, if you speak it, you have to live it. So. Anders kann ich nicht funktionieren. Und dann war das so 2018, 2017, 2018 war dann der Switch auch dann zu vegan. dann auch so zu leben, sich so zu ernähren. Die Umstellung natürlich extrem hart erstmal zu schauen, wo kriege ich meine Proteine her, wo kriege ich meine ganzen, ich habe nichts mehr, keine Vitamine mehr, wo kriege ich es alles her? Ist natürlich extrem gesagt, ja, du kriegst natürlich alles noch auch aus Nahrungsergänzungsmitteln, die ich ja schon immer genommen habe. Also man darf nicht zu extrem an das Thema rangehen, sondern muss sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzen und dann kriegt man das auch hin. Ja. Also ich bin noch nicht so lange vegan, 4 Jahre jetzt.
Vielen lieben Dank, David.
Dankeschön.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Immer gerne.
Ja, das war's mit Gutem Beispiel, der Podcast zum 100-jährigen Jubiläum von Weleda. Mein Name ist Hanne Herzsprung und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und vielleicht weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.